es ist leichter, einen Grundsatz zu 100% einzuhalten als zu 95%. Die erste Ausnahme, die ich mache, die fällt schwer. Mhm. Die zweite ist schon ein bisschen leichter und irgendwann einmal fällt die Moral dann ziemlich schnell.
Wie kann man aber so eine Eisendisziplin erreichen?
Das sind dann schon Trainingseinheiten, wo es richtig schwer ist. Nämlich sich zu visualisieren, wie wird das sein, wenn ich mein großes Ziel erreicht habe. Die Bilder, die man im Kopf kreiert, kann man dann abrufen, wenn es schwierig ist. Dann verlieren die Dinge ihren Schrecken. Ich habe versucht, die möglichen Probleme, die auftauchen, umzuframen in positive Herausforderungen. Mhm. Unser Warum war, das Rennen zu finishen und mit dem Rennen Spenden zu sammeln zur Ausrottung der Kinderlähmung. Und immer dann, wenn es schwierig geworden ist, habe ich mir das in Erinnerung gerufen, warum wir das machen. Hire for attitude and train for skills. Fähigkeiten kann man lernen. Mhm. Einstellungen, Werte, die kann man nicht lernen und die kann man auch nicht leichter verändern. Denk nicht an das, was morgen ist. Mhm. Dein Ziel ist jetzt Innsbruck. Aber was man nicht tun darf, ist sich die Frage stellen, wie weit ist es noch? Mhm. Stattdessen runterbrechen in kleine Ziele, in small wins. Wenn ich mit Führungskräften sprich, habe ich oft den Eindruck, dass die glauben, je mehr sie arbeiten, umso besser ist es. Jemand, der mehr als 20 Stunden wach ist, fängt an zu handeln und zu entscheiden, wie er leicht betrunkener. Gibt Studien dazu.
Hallo und herzlich willkommen bei The Better Version, im Podcast, wo es darum geht, wie du deine eigene bessere Version kreieren kannst. Wir haben heute einen tollen Gast, der uns sicherlich ganz, ganz viele relevante und nützliche Infos geben kann, wie wir unsere Better Version kreieren können. Herr Kurz Matzler, willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Herr Matzler, Sie haben wirklich ganz, ganz viel vorzuweisen. Ihr Lebenslauf ist echt hervorragend. Sie sind Professor für strategisches Management an der Universität Innsbruck, akademischer Leiter vom Executive MBA am MCI, Partner von IBM, also einem internationalen Beratungsunternehmen, Autor von mehr als 300 wissenschaftlichen Artikeln, mehreren Büchern und nicht nur normalen Büchern, also Büchern, die wirklich ausgezeichnet worden sind, als teils eines der wichtigsten Managementbücher und einfach Must-Reads von diversen Magazinen und Zeitschriften. Sie zählen mit Ihren Zitationen auf Google Scholar zu den Top 20 Strategieforschern in Europa, Top 50 der Welt. Und weil das Ganze noch nicht genug ist, seien Sie leidenschaftlicher Radfahrer und Solo-Finisher vom Race Across America. Und um das Ganze noch zu toppen, haben Sie über 4 Millionen Euro an Spenden gesammelt zur Ausrottung von Kinderlähmung. Was für ein Lebenslauf. Wenn Sie an einen Kurt denken, der vielleicht in seinen 20ern war, ist das, wo Sie heimstehen, der Kurt, den Sie sich schon allem vorgestellt haben?
Ja und nein. Ich habe schon immer große Ziele gehabt. Habe die dann auch sehr konsequent verfolgt. Aber mein Leben hat sich dann einfach viel ergeben, viele Chancen, die ich dann gekriegt habe, die ich genutzt habe. Und ich glaube, was mir einfach gelungen ist, immer Teams aufzubauen, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, die mich super unterstützen, die mich auch fordern. Und das, was jetzt da in meinem Lebenslauf steht, das ist nicht meine Leistung, sondern das ist wirklich Leistung von ganz vielen, die drumherum beigetragen haben.
Mhm. Sehr schön. Worauf ich heute im Podcast einen kleinen Fokus drauf legen möchte, ist Ihre Teilnahme, Ihre Solo-Teilnahme am Race Across America und vor allem die Leadership-Lektionen, die Sie daraus gezogen haben. Man liest auch da im Buch, das wir aufgestellt haben, das ich verschlungen habe, in Vorbereitung auf das Interview, echt super, der High Performance Mindset ist der Titel des Buches. Und vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht genau wissen, der Race Across America ist der härteste und das längste Ultraradrennen der Welt. Es wird von ganz, ganz vielen Leuten als wirklich sogar der härteste Sportwettkampf beschrieben. Was ist der Race Across America genau?
Ja, das ist Radlrennen, das gibt es seit 1982 quer durch die USA. So knapp 5000 Kilometer, 30% länger als die Tour de France in ungefähr der Hälfte der Zeit. Und das ist kein Etappenrennen, sondern das ist ein Non-Stop-Rennen. Das heißt, wenn man eine Pause macht zum Schlafen, zum Essen und so weiter, dann ist das alles verlorene Zeit. Man hat maximal 12 Tage Zeit und es gibt insgesamt so ungefähr 400 Menschen, die es bis jetzt geschafft haben.
Also von Küste zu Küste. Sie haben das gemacht in 11 Tagen und 5 Stunden und 50 Minuten. Circa 20 Stunden pro Tag Etappen vor uns, 2 bis 3 Stunden Schlaf. Also ein Rennen wirklich der Extreme. Welche Bedeutung hat das Race Across America für Sie persönlich?
Es hat mehrere Bedeutungen. Das eine ist, ich bin leidenschaftlicher Radlfahrer und für einen Radlfahrer ist das das Größte, was man sich vorstellen kann. Insgesamt, wie du gesagt hast, härtester Sportwettkampf überhaupt, den man sich vorstellen kann. Das ist eine enorme Herausforderung, das ist das eine. Das Zweite, was es für mich an Bedeutung hat, wir verbinden es ja mit der Spendenaktion. Wir haben viel Spenden mit dem Projekt zur Ausrottung der Kinderlähmung sammeln können. Ich bin Rotarier und das ist ja ein großes rotarisches Ziel, die Ausrottung der Kinderlähmung. Und die dritte Bedeutung für mich ist, und das habe ich eigentlich vor dem Rennen schon als Ziel gehabt, ich möchte nachher ein Buch drüber schreiben, ich möchte das verbinden mit meinem Job als Management-Professor, Strategie, Leadership. Was kann man aus so einem extremen Projekt lernen für einen Job, aber auch für die Lebensführung?
Du hast unglaublich viele Parallelen gegeben und die sogenannten Leadership-Lektionen, die Sie aus den Rennen gezogen haben. Warum genau so viele? Warum ist so ein Ultrasport-Wettkampf eigentlich, was viele sagen, es ist ein Extrem, das die wenigsten machen, also das bisher 400 Leute vollendet haben und wirklich zum Ziel gekommen sind. Die meisten, also fast 50%, brechen das Rennen ja ab. Warum genau so viele Parallelen? Was macht das so besonders?
Es ist wie wenn man es aus Management-Sicht sieht, wie wenn man ein Unternehmen gründet. Das heißt, man muss sich einmal ein großes Ziel setzen, man muss Ressourcen mobilisieren, man muss eine Finanzierung aufstellen, man muss ein Team zusammenstellen und dann braucht es die richtige Strategie und ganz viel Disziplin in der Umsetzung. Das heißt, es ist etwas, wo man ja jahrelang darauf hinarbeitet, aber es ist auch wie im privaten Leben. Wenn ich ein großes Ziel habe, wenn ich ein großes Projekt habe, dann muss ich auch wissen, warum ich das mache, damit ich die Motivation habe, irgendwas dann mit Disziplin und mit Konsequenz zu verfolgen und das erfolgreich umzusetzen. Und ich habe da 11 Leadership-Lektionen formuliert, also 11 Dinge, die ich einfach so vorm Rennen, während dem Rennen und danach reflektiert habe, was man eigentlich lernen kann aus dem Extremsport.
Und die sind wirklich Gold wert, auf die werden wir jetzt im Laufe von Interview auch eingehen. Zunächst einmal die Frage, viele Tour de France Racer, auch Tour de France Gewinner, sagen, you guys are crazy. Also die Race Across America Racer, die sind sogar für die höchsten Tour de France Athleten verrückte Leute. Wie kommt jemand auf diese verrückte Idee?
Ich glaube, es braucht viel Zeit, dass so eine Idee reift. Wie ich es erst einmal von dem gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist unmöglich, sowas zu schaffen. Das ist unmenschlich, einen Tag weit über 400 Kilometer mit dem Radl zu fahren, 15.000 Kalorien zu verbrennen am Tag, 15 bis 20 Liter zu trinken am Tag und nur 2 Stunden zu schlafen am Tag und das 10, 11 Tage lang. Aber man tastet sich so langsam heran und wenn man begeisterter Radlfahrer ist und ich glaube, ein bisschen einen Hang muss man haben zu lange Distanzen, das muss man mögen, dann kommt man früher oder später zum Race Across America, zumindest beginnt man es zu verfolgen. Und bei mir war es so, dass ich immer längere Distanzen gefahren bin. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, eigentlich könnte das funktionieren. Und irgendwann einmal habe ich dann die Entscheidung getroffen, das zu fahren. Ich bin ja vorher viermal im Team gefahren, das heißt in der Staffel. Eine Staffel ist natürlich ein bisschen leichter, weil man sich abwechseln kann, aber ist auch nicht zu unterschätzen. Und da habe ich schon einmal so ein bisschen eine Idee gekriegt, was das ist, was auf einen zukommt. Und ja, dann habe ich irgendwann einmal die Entscheidung getroffen, ich probiere es.
Ich probiere es solo. Ja, ich sei dazu zu sagen, die viermal in der Staffel, da habe ich jetzt zwei Streckenrekorde aufgestellt mit dem Rotary 4-Team. Und solo ist dann wirklich noch das nächste Level. Also ja, knapp 50% schaffen es überhaupt von denen, die teilnehmen. Und du hast nicht gleich mitgemacht und gefinisht, sondern man kann wirklich schon sagen, wirklich auch in der Weltklasse des Ultracyclings recht Erfolg gehabt. 6 in der Gesamtplatzierung in deinem Jahr, 3. in deiner Kategorie. Zunächst einmal gratuliere. Nun, von der Entscheidung, jetzt probiere ich es mal solo und auch ein Zitat, das ich von dir zitieren darf: Motivation, Inspiration und große Ziele alleine haben noch keinen Athleten zu Top-Ergebnissen gebracht. Nimm uns ein bisschen mit in die Vorbereitung auf das Race Across America.
Ja, also so circa 5 Jahre Vorbereitung hängt immer davon ab, natürlich, wo man startet. Aber so 5 Jahre Vorbereitung, Training ist notwendig. In meinem Fall waren es so 2-mal um die Erde fahren mit dem Radl, so ungefähr 100.000 Kilometer in 5 Jahren, über 1 Million Höhenmeter. Das wird ergänzt durch EMS-Training beispielsweise, wo es darum geht, Muskeln zu trainieren, die man beim Radlfahren nicht trainiert. Dann ist ganz viel Organisation und Planung. Also ein ganzes Jahr ist man dran, einmal die Finanzierung aufzustellen. Es kostet 50.000, 60.000 Euro. Man muss ein Team zusammenstellen. In meinem Fall waren es 12 Personen, die mich begleitet haben. Es ist ganz viel Planung, viel Logistik. Wir haben 300 Kilo Gepäck mitgehabt. Ich habe 4 Radeln mitgehabt, 4 Begleitfahrzeuge. Wir haben über 120 Hotelzimmer gebucht entlang der Strecke. Also das ist ein enormer Aufwand und so ein ganzes Jahr ungefähr Planung und Organisation um das Ganze herum. Also wenn man so ein Projekt angeht, man muss schon genau wissen, warum man das macht und man muss bereit sein, sehr viel Zeit zu investieren. Das ist natürlich alles neben einem normalen Job.
Absolut. Und vor allem auch ganz viel Disziplin, weil das musst du nicht gleich starten und ein bisschen den Plan schon haben. Das soll ich ja auch das natürlich finishen. Das ist natürlich das Ziel. Deswegen, was für eine Disziplin hast du gebraucht, dein Trainingspensum in den 5 Jahren? Wie kann man uns das vorstellen? Du hast mir gesagt, okay, einmal, 2-mal um die ganze Welt. Ich glaube, für viele Leute ist das aber nicht greifbar, wie viel das jetzt auf eine Woche und auf einen Tag eingebracht eigentlich Training ist.
Ja. So 15 bis 25 Stunden pro Woche Training. Teilweise, wenn ich so Trainingslager gehabt habe, waren es dann 30 bis 40 Stunden. Im Grunde jeder Urlaub in den letzten 5 Jahren mit dem Radl, außer Radlfahren, Arbeiten, Schlafen hat es in den letzten 5 Jahren nicht viel gegeben. Und da braucht es natürlich enorme Disziplin. Und da gibt es einen einfachen Grundsatz, der heißt, es ist leichter, einen Grundsatz zu 100% einzuhalten als zu 95%. Und im Training beispielsweise heißt es für mich, ich habe einen detaillierten Trainingsplan bekommen, den habe ich immer zu 100% eingehalten. Wenn da beispielsweise gestanden ist, 8 Stunden Einheit fahren und ich bin nach 7 Stunden 50 zurückgekommen, dann bin ich vor dem Haus so lange die Straße auf und ab gefahren, bis ich genau 8 Stunden gehabt habe. Und wenn mein Trainingsplan gesagt hat, im Winter in der Früh nüchtern vor dem Frühstück 3 Stunden auf der Rolle, dann war ich nicht 2 Stunden 58 auf der Rolle, nicht 2 Stunden 51, sondern genau 3 Stunden. Und Disziplin heißt, die erste Ausnahme, die ich mache, die fällt schwer. Die zweite ist schon ein bisschen leichter und irgendwann einmal fällt die Moral dann ziemlich schnell. Das heißt, es ist eigentlich leichter, sich zu 100% an irgendwas zu halten, als zu 95%. Weil wenn ich mal anfange, Ausnahmen zu machen, dann wird die Ausnahme zur Regel. Und das ist halt was, was man bei so einem Projekt, wie gesagt, neben dem Job, wenn man gut 50 Stunden arbeitet in der Woche, noch so viel zu trainieren und den Trainingsplan einzuhalten, das erfordert wirklich eiserne Disziplin.
Also ganz nach dem Motto wirklich no excuses. Also vielleicht die kleine innere Stimme, die dir sagt, okay, jetzt bin ich 10 Minuten früher vom Training fertig, lass uns das mal genießen. Die ist am Anfang ganz leise und je öfter man der nachgibt, nicht, desto lauter sagt sie. Und wie kann man aber so eine eiserne Disziplin erreichen? Jetzt natürlich neben dem Grundsatz, das nebenbei in einer Leadership-Lektion Nummer 1 ist, den man sich im Kopf halten sollte. Natürlich, also die einfache Antwort, ja, redest du das im Kopf, ist vielleicht für viele nicht genug. Gibt es da Tipps und Tricks, wie man die Disziplin in sein Leben kriegt?
Eigentlich nicht schwer. Erstens einmal, vielleicht vorausgeschickt, es muss einem irgendwas wichtig sein. Wenn mir irgendwas nicht wichtig ist, dann macht es nicht viel Sinn, da versuchen, eiserne Disziplin zu entwickeln, weil das wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss ein Ziel haben, das einem wichtig ist. Das Zweite vorausgeschickt, nicht alles in meinem Leben ist eiserne Disziplin. Es gibt viele Sachen, wo ich nicht diszipliniert bin.
Zum Beispiel?
Wenn man beispielsweise bei mir in meinen Schrank schaut, da sieht man, daheim, da ist nicht viel Disziplin.
Okay.
Da ist es nicht besonders aufgeräumt. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht so diszipliniert bin. Aber dort, wo es wichtig ist. Und dann im Grunde ist es relativ einfach, Disziplin zu entwickeln, nämlich indem man Routinen schafft. Mhm. Am Anfang, wie ich trainiert habe, ich habe immer einen Tag Ruhetag pro Woche, das heißt 6 Tage Training pro Woche. Unter der Woche habe ich immer abends trainiert und das war für mich ganz, ganz schwierig, weil ich bin unregelmäßig heimgekommen, oft ein bisschen später. Man ist müde, man hat Hunger und so weiter und hat dann 2 Stunden Trainingseinheit und das fällt oft richtig schwer und dann denkt man sich, mache ich heute ein bisschen weniger, morgen ein bisschen mehr. Irgendwann einmal habe ich es geändert. Ich habe eine Morgenroutine draus gemacht. Mhm. Nämlich immer in der Früh die gleiche Routine, immer der gleiche Ablauf. Früh aufgestanden, leichtes Frühstück und dann daheim auf die Rolle. 1 Stunde oder 2 Stunden, je nachdem, was der Trainingsplan gesagt hat. Und das ist zum Automatismus geworden. Das heißt, irgendwann einmal, das ist eine Gewohnheit geworden, irgendwann einmal habe ich nicht mehr nachgedacht, soll ich trainieren oder nicht. Das ist einfach automatisch abgelaufen. Und der Vorteil von dem ist, wir haben alle begrenzte mentale Energien. Mhm. Wenn wir die jetzt verschwenden für triviale, einfache Entscheidungen, dann haben wir weniger mentale Energie für die wichtigen Sachen. Das heißt, ich sollte versuchen, aus vielen Sachen Routinen zu machen. Da gibt es ganz interessante Studien, hat man beispielsweise untersucht, Mitarbeiter, die tägliche Morgenroutinen haben. Das heißt, wenn da früher immer alles genau gleich abläuft, die haben dann bei der Arbeit mehr mentale Energie, sie sind mental viel ruhiger, sie sind engagierter und sie erreichen ihre Ziele viel besser. Mhm. Ganz einfach deshalb, weil sie ihre mentale Energie nicht für triviale Sachen in der Früh verschwenden, für Entscheidungen, soll ich das machen oder das, und dafür dann mehr mentale Energie beim Job haben. Mhm. Das heißt, sich Routinen zu schaffen, das ist mal der erste Weg zur Disziplin.
Und lass mich raten, Routinen schafft man auch am leichtesten, indem man sie wirklich zu 100% durchführt und danach so festigt.
Ganz genau. Da gibt es jetzt auch ein paar Tricks, wie man die verfestigen kann. Eins ist Public Commitment Effekt. Das heißt, dass ich einfach mein Ziel öffentlich kommuniziere. Mhm. Gibt es auch ganz interessante Studien, beispielsweise Gewichtsabnahme. Bei Frauen hat man getestet in einem Fitnessstudio, hat man 3 Gruppen gebildet, die haben ihr Ziel formuliert. Die erste Gruppe hat es nur für sich formuliert, die zweite Gruppe von Frauen hat es für sich formuliert und niedergeschrieben. Mhm. Und die dritte Gruppe hat es formuliert und das ist im Fitnessstudio ausgehängt worden.
Im Fitnessstudio.
Und dann nach 3 Wochen hat man sich angeschaut oder nach 6 Wochen, welche Gruppe von Frauen das Ziel erreicht hat. Mhm. Ist ganz offensichtlich. Diejenigen, die es öffentlich kommuniziert haben, die haben ihr Ziel nicht nur erreicht, sondern übererreicht.
Okay.
Die anderen nur zu 80-90%. Das heißt, wenn ich ein Ziel öffentlich mache, dann erzeuge ich mehr Druck und ich fühle mich selber committed zu dem, was ich kommuniziert habe und bin mit mehr Disziplin dran, das zu erreichen.
Ja, und wenn man es nicht durchzieht und merken das Leid, dann kann man sich quasi nicht selber bescheißen, indem man sagt, okay, heute bleib ich im Bett auf der faulen Haut liegen. Genau. Merkt ja eh keiner.
Ganz genau.
Ich möchte kurz auf das riesige Trainingspensum zugehen. Mhm. Also einfach unvorstellbar für die meisten Leute. Ist das hart manchmal? Oder wie ist es dir auch psychisch gegangen während der Zeit?
Sicher ist es ab und zu hart, aber das Trainingspensum, das ist gar nicht so riesig. Man muss sich nur überlegen, wie viele Stunden jeder von uns sinnlos pro Tag im Smartphone verbringt oder vorm Fernsehen und sich berieseln lässt. Das sind Stunden.
Ja.
Die Zeit habe ich halt genutzt, zu trainieren.
Okay.
Also ist nicht so riesig. Natürlich ist es oft hart geworden, vor allem im Frühjahr aus, März, April, wo es dann wirklich intensiv geworden ist. Da habe ich dann unter der Woche oft auch 3 Stunden Trainingseinheiten gehabt. Und da war ich oft den ganzen Tag im Hörsaal bis 5:30 im März. Und dann hat mein Trainingsplan gesagt, jetzt noch 3 Stunden Radl fahren. Ich gehe aus, es regnet in Strömen. Und dann fahre ich 3 Stunden im strömenden Regen in der Dunkelheit und komme dann um 9 irgendwann mal heim. Das sind dann schon Trainingseinheiten, wo es richtig schwer ist. Aber da gibt es eine einfache mentale Technik, die einem da hilft. Das ist das Ziel visualisieren. Mhm. Nämlich sich zu visualisieren, wie wird das sein, wenn ich mein großes Ziel erreicht habe? Wie wird es sein, wenn ich in Annapolis über die Ziellinie fahre? Und die Vorstellung, die muss ganz konkret sein. Das muss man richtig riechen, das muss man schmecken. Die Emotionen muss man spüren, wer wird da sein, wie wird man das feiern. Und die Bilder, die man im Kopf kreiert, kann man dann abrufen, wenn es schwierig ist. Mhm. Und fast bei jeder Trainingseinheit habe ich daran gedacht, wie das sein wird beim Rennen. Und da kommt die Motivation. Also da schafft man selber die Motivation, durchzuhalten. Und bei jeder schwierigen Trainingseinheit habe ich mir gedacht, wenn mir das jetzt zu viel ist, dann brauche ich gar nicht Amerika fliegen.
Stimmt, ja. Irgendwann, das mit dem Visualisieren ist so ein bisschen der Joker, den man im Ärmel hat. Aber du sagst wirklich, das nutzt du fast bei jeder Trainingseinheit.
Ja.
Und beim Rennen dann auch oft?
Beim Rennen auch. Natürlich beim Rennen ebenso. Und wie gesagt, die Bilder, die man sich im Kopf schafft, die müssen so real sein, dass man Gänsehaut kriegt, wenn man dran denkt. Und es war ab und zu so, meine Frau trainiert ja sehr oft mit mir. Oft, wenn sie hinter mit mir Radl gefahren ist, hat sie mich gefragt, was denkst du gerade, weil ich sehe, du hast Gänsehaut.
Mhm. Wow. Öffnet das dann nicht auch Raum für Enttäuschung, wenn du dann durch die Ziellinie fährst und das vielleicht nicht so super ist, wie du es da jetzt seit 5 Jahren in den Himmel gedenkt hast?
Ja, war dann tatsächlich auch so, weil die letzten 300 Kilometer beim Rennen waren dann richtig brutal. Das hat einfach nicht mehr aufgehört. Das Ziel ist eigentlich immer weiter in die Ferne gerückt, statt näher zu kommen, weil das Problem ist, im Kopf ist man eigentlich schon da, muss aber noch 300 Kilometer fahren. Und wenn man dann ins Ziel kommt, es war dann 11, es war dunkel, es waren nicht viele Leute da. Und jetzt ist man da, jetzt hat man irgendwas erreicht, wo man 5 Jahre lang hingearbeitet hat. Auf der einen Seite natürlich Euphorie. Mhm. Und auf der anderen Seite ist da sehr großes Potenzial, dass dann irgendwo eine Leere entsteht. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, weil für manche ist das dann wirklich ein großes Problem, dass man in ein Loch fällt, Stunden und Tage danach oder auch Wochen danach, und sogar depressiv wird. Und da ist es wichtig, dass man sich vorher schon überlegt, was tue ich, wenn ich das große, danach, wenn ich das große Ziel erreicht habe.
Haben Sie gemacht gehabt oder sind Sie in ein kleines Loch gefallen?
Nein, ich habe meine nächste Aufgabe gehabt, das war das Buchschreiben.
Okay.
Da habe ich dann relativ bald damit angefangen, zumindest im Kopf, habe mich damit beschäftigt, habe dann mit dem Schreiben angefangen und dann bin ich eigentlich nie in das Loch gefallen. Also ich denke, das ist ein wichtiger Tipp für jeden, der sich so ein großes Ziel setzt, wo er jahrelang darauf hinarbeitet, sich zu überlegen, je näher das Ziel kommt, was tue ich danach?
Okay. Sie haben davor gesagt, Ihre Frau hat manchmal mit Ihnen mittrainiert. Hat man durch die große Vorbereitung, durch das Rennen, haben Sie da im Privatleben oft zurückstecken müssen, also mit Frau und Kindern?
Das ist natürlich ein großes Thema. Meine zwei Jungs, die studieren beide, also die sind im Prinzip schon selbstständig. Meine Frau ist ja selber begeisterte Radlfahrerin und sie war ja im Team dabei. Sie ist ja mitgefahren, das Race Across America im Team. Und dadurch war es jetzt relativ einfach, das Trainingspensum zu erfüllen. Mhm. Weil es nie ein Thema war, am Wochenende Radl fahren zu gehen. Jeden Urlaub, den wir gemacht haben, haben wir das Radl mitgehabt. Wir haben eigentlich alles aufs Radlfahren ausgerichtet gehabt. Wenn ich das nicht habe, also wenn die Kinder klein sind, wenn ich Familie habe, wenn ich mal jede Stunde vom Training irgendwie stehlen muss, auf Kosten von was anderem, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Ja, okay. Das heißt, es muss das Umfeld schon passen, das ist wichtig.
Und beruflich, Sie gehen ja nicht einen normalen 9-to-5-Job nach, sondern sind vielseitig engagiert, wie man gehört haben. Hat Ihnen das beruflich, oder hat Sie das beruflich was gekostet, die Zeit?
Nein, im Gegenteil. Die Zeit, da war ich beruflich, das waren eigentlich beruflich meine produktivsten Jahre, seit ich so 2016 ungefähr, also die letzten 6-7 Jahre, wo ich so intensiv trainiere und Radl fahre. Weil ich da ein ganz einfaches Prinzip verfolge. Versuche stets in allen Dingen, das Nützliche für dich selbst mit dem Angenehmen für die anderen zu verbinden. Oder das Angenehme für dich selbst mit dem Nützlichen für die anderen. Mhm. Beispielsweise, viel von meinem Training ist ja daheim auf der Rolle, vor allem im Winter. Das ist Grundlagentraining sehr viel, das heißt niedrige Herzfrequenz. Ich habe vor meiner Rolle, vor meinem Radl, ein Rednerpult und da ist mein Lesematerial. Mhm. Das heißt, da mache ich meine Lesearbeit fürs Büro. Und wenn ich in der Früh 2 Stunden trainiere, dann ist das nicht auf Kosten der Arbeit, sondern ich verbinde es mit der Arbeit. Mhm. Wenn ich im Winter Skitouren gehe oder wenn ich lange Radeltouren habe, dann höre ich Podcasts beispielsweise, Hörbücher und so weiter und kann mich dadurch beruflich auch fortbilden. Der Effekt ist, dass ich vieles mit dem Radlfahren verbinden kann mit dem Job, das heißt die Zeit, das ist das eine. Und das zweite ist, ich verbinde es mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, beispielsweise das Buch jetzt, wo ich diese Leadership-Lektionen formuliert habe. Und ich habe auch eine Lehrveranstaltung auf der Uni, wo es darum geht, was Führungskräfte aus dem Extremsport lernen können. Das ist eine sehr, sehr beliebte Lehrveranstaltung. Dafür habe ich heuer auch den Preis für die innovativste Lehre bekommen. Mhm. Also wenn es gelingt, das zu verbinden, dann ist es nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist beides möglich.
Mhm. Ja, sehr toll. Jetzt gehen wir zeitlich ein bisschen vor, bewegen wir ins, gehen wir im Kopf in das Rennen ein. Mhm. Du bist dabei, du ziehst Gott durch, bist quasi ununterbrochen auf deinem Rad. Was seien denn die größten Hürden und Schwierigkeiten gewesen?
Prinzipiell haben wir an der Startlinie folgende Vereinbarung getroffen. Alle Entscheidungen trifft die Crew, beziehungsweise der Crew-Chief. Ich habe alle Entscheidungen abgeben, außer wenn ich aufs Klo gehe. Das habe ich selber entscheiden dürfen. Aus ganz einem einfachen Grund, man ist bei enormem Schlafentzug irgendwann einmal nicht mehr zurechnungsfähig. Das ist, man kann keine Entscheidung mehr treffen. Das war die erste Vereinbarung, die wir getroffen haben. Die zweite, die wir getroffen haben, ist, wenn Probleme auftauchen, dann kommt die Crew mit dem Problem erst zu mir, wenn sie eine Lösung hat für das Problem. Mhm. Und damit haben sie mir den Kopf freigehalten, den Rücken freigehalten. Das heißt, ich habe mich wirklich können aufs Radlfahren konzentrieren. Das heißt, Probleme, die aufgetaucht sind, waren eigentlich nur Probleme, die mit mir selber zu tun gehabt haben. Das heißt, die körperlichen Strapazen, das heißt die Müdigkeit, die Schmerzen und die mentalen Probleme. Mhm. Und da hat es natürlich einiges gegeben, was ganz, ganz schwierig war. Die Wüste beispielsweise, ich habe gewusst, da kämen bis zu 50 Grad in der Wüste auf mich zu. Die Rocky Mountains, der höchste Punkt, ist auf 3300. Da wird es kalt, das Wetter kann schlecht sein. Kansas, Missouri, 1000 Kilometer flach mit extremem Wind. Da habe ich gewusst, was da alles auf mich zukommt. Aber da habe ich eine mentale Technik angewandt, die für mich sehr, sehr nützlich war. Eigentlich waren es zwei. Das eine war, ich habe versucht, auch die ganzen Schwierigkeiten und die ganzen Ängste, die man hat, mir vorzustellen, zu visualisieren. Und allein dadurch, dass man das tut.
Also im Vorfeld?
Im Vorfeld schon, ja.
Okay, also im Training noch.
Im Training noch. Wie wird es sein, wenn ich durch die Wüste fahre? Mhm. Wie wird es sein in die Rocky Mountains? Wie wird es sein in Kansas und so weiter? Und ich habe wirklich versucht, mir klar vorzustellen, man nennt es dann Fact Labeling, nämlich wenn man das artikuliert, mit jemandem bespricht beispielsweise oder niederschreibt, dann verlieren die Dinge ihren Schrecken. Mhm. Gibt es ganz interessante Experimente dazu, Studenten beispielsweise, die enorme Prüfungsangst haben. Allein dadurch, dass man sie bittet, das einmal niederzuschreiben, was die Prüfungsamt ist, führt dazu, dass sie ungefähr 50% weniger Fehler machen nachher. Fact Labeling.
Und labelt man den Fact dann wirklich im Worst-Case-Szenario?
Also ich ganz bin genau.
In der Wüste, ja. Und ich bin halb beim Abkratzen.
Ganz genau. Und das hat dann auch mit der Planung zu tun. Plan for the worst, hope for the best. Also plane wirklich Worst Case. Hoffe natürlich, dass der Best Case eintrifft. Aber dadurch, dass ich das visualisiere, dass ich plane, kann ich mich darauf einstellen und kann mir dann überlegen, was ich tue. Und wenn dann die Situation kommt, ist es nicht so dramatisch, weil ich schon eine Lösung dafür habe. Was ich dann auch noch getan habe, und das hat mir auch ziemlich geholfen, ich habe versucht, die möglichen Probleme, die auftauchen, umzuframen in positive Herausforderungen. Mhm. Nämlich die 50 Grad in der Wüste, die 3300 in den Rocky Mountains, Wind in Kansas und so weiter, umzuformen in positive Herausforderungen, das ist ein Teil vom Rennen. Und das ist ein Test, den ich bestehen muss. Und das ist mir so gut gelungen, dass ich mich beim Start gefreut habe, in 7-8 Stunden bin in der Wüste.
Um den Test zu bestehen.
Wann sind endlich die 50 Grad da? Weil wenn ich den Test bestanden habe, dann kann ich das abhakeln und dann kommt der nächste Test. Und das sind die Rocky Mountains. Und da habe ich mich gefreut auf den Wolf Creek Pass. Wo ich dort war, habe ich mich gefreut auf Kansas, auf den Wind, weil ich gewusst habe, das ist der nächste Test und den muss ich bestehen. Und so habe ich das alles als Tests für mich auf der Reise formuliert und als eine positive Herausforderung und nicht irgendwas, wo man Angst davor haben muss.
Ich wollte gerade auf das eingehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn ich mir jetzt die alle möglichen Hürden vorstelle und die im Worst-Case-Szenario mir ausmale, da muss ich aufpassen, dass das mich nicht irgendwie blockiert, weil ich da morgen Hilfe, ich komme nicht mehr weiterlassen muss gleich. Also da das Positive drin zu sehen, das als, du sagst vor allem als Herausforderung und Challenge und Dash zu sehen, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und es hilft ja nichts. Es hilft mir nichts, wenn ich das alles versuche auszublenden, weil dann gehe ich das Rennen unvorbereitet. Und dann kommen plötzlich die großen Probleme auf mich zu und ich habe mich nie damit beschäftigt. Und bei mir war es tatsächlich so, es hat nichts, und es war jetzt eins, wenn man sich die Zeiten anschaut, die Siegerzeiten, eins von den langsamsten Rennen überhaupt, weil es extrem heiß war und extremer Wind. Es war wirklich ein ganz schwieriges Rennen das letzte Jahr. Aber es war nie so hart, wie ich mir vorgestellt habe, dass es hart werden kann.
Okay.
Ich habe immer, wenn ich in der Wüste war, habe ich immer gedacht, es könnte ja noch schlimmer sein.
Ja.
Oder in die Rocky Mountain, wie es geregnet hat, könnte ja noch schlimmer sein, könnte ja auch schneiden, ja. Zum Beispiel.
Ja. Und stimmt's, dass es ein 40-Seiten-Handbuch gegeben hat über die und dein Rennen?
Ja, das ist das Handbuch, genau, das Handbuch, da haben wir alle möglichen Checklisten drinnen gehabt. Die Zeitplanung war drinnen. Wir haben ja alles wirklich im Detail geplant und das war für uns schon enorm wichtig, weil man ist im Stress, es ist extrem viel zu tun, auch für die Crew, und da ist einfach wichtig, dass jeder eine Checkliste hat, die er abarbeiten kann, und wir waren unglaublich gut organisiert. Ich habe beispielsweise alle 3 Stunden 5 Minuten Pause gemacht und da haben wir eine Checkliste gehabt für die Wüste, was die Crew in der Wüste tut, in den 5 Minuten mit zu versorgen. Einer hat die Aufgabe gehabt, einen Campingsessel herzurichten, damit ich mich hinsetzen kann. Ein anderer hat mir sofort das Radl abgenommen, hat sich ums Radl gekümmert. Ein anderer hat mich versorgt, der hat mir beispielsweise Lutschtabletten gegeben, trockene Luft, heiße Luft in der Wüste, Augentropfen beispielsweise geben, Sonnencreme, Essen, Trinken, Massage. Also da haben wir ganz lange Checklisten gehabt. Und das ist alles wirklich im Detail abgearbeitet worden. Und da haben wir einen Unterschied gesehen zu ein paar anderen Teams. Das habe ich immer wieder beobachtet, vor allem in der Nacht. Wenn einer eine kurze Pause gemacht hat, da sind viele in der Nacht vor dem Auto gestanden. Der ist am Radl gestanden. Daneben ist einer gestanden von der Begleitmannschaft. Und er ist da gestanden. Und der hat dort ein paar Minuten Pause gemacht und die ist nicht genutzt worden. Bei mir ist jede Pause genutzt worden für alles, was ich gebraucht habe. Da ist keine Sekunde vergeudet worden. Und das ist eben die detaillierte Vorbereitung, die wir gehabt haben. Und das war schon extrem wichtig.
Und was ich besonders toll gefunden habe aus dem Buch oder besonders auch inspirierend, ist, dass du die in deinen Worten, did not finish Gründe, wirklich penibel identifiziert, analysiert, studiert und auch im Vorfeld schon gelöst hast. Nimm ins Zem mit, warum war das so wichtig?
Ja, weniger als 50% schaffen es ins Ziel von den Rookies, das heißt von denjenigen, die das erste Mal fahren, weniger als 30%. Und ich habe ja alles gelesen, was es zu lesen gibt, alle Videodokumentationen geschaut, die es gibt, mit ganz vielen geredet. Und habe dann eine ganze Liste gemacht von Gründen, warum jemand scheitert.
Wie viele waren da drauf ungefähr?
Das waren so 12, 13 Hauptkategorien und dann gibt es noch ein paar Unterkategorien. Und da gibt es ein Kurzbuch von Michael Nels dazu, ein Arzt, der das auch gefahren ist, der das alles im Detail analysiert hat. Ich bin dann über das ausgegangen und für jeden einzelnen Grund, für jedes einzelne Problem, das auftauchen kann, habe ich mal Lösungen gesucht im Vorfeld, wie kann das vermieden werden. Und dann und während dem Rennen, was tun wir, wenn das auftaucht? Ein Problem ist beispielsweise Sitzprobleme, das heißt offene Stellen. Sitzprobleme, im besten Fall seien es nur höllische Schmerzen, die man hat, so wie es bei mir war. Im schlimmsten Fall ist, es entzündet sich alles und man muss dann irgendwann aufgeben, weil das Risiko dann zu groß ist für Blutvergiftung und weil man einfach komplett offen ist. Und da gibt es ganz viel, was man machen kann. Erstens einmal die richtige Sitzposition. Unterschiedliche Radeln mit unterschiedlichen Sitzpositionen. Unterschiedliche Radlhosen mit unterschiedlichen Polstern beispielsweise.
Wo du Dutzende getestet hast.
Oder? Wo ich Dutzende getestet habe, bis ich die richtigen gefunden habe. Habe aber trotzdem dann unterschiedliche mitgenommen. Dann habe ich gelernt in einem Podcast von Valerio Zamboni, ein Italiener, der das, ich weiß nicht, wie oft schon gefahren ist, der hat einmal, weil die Ernährung nicht funktioniert hat, 7-8 Kilo abgenommen, das heißt, die Radlhosen sind ihm zu groß geworden, jetzt haben sie dann gescheuert. Jetzt habe ich kleinere Radlhosen mitgenommen. Ich habe einen Damensattel mitgenommen, einen ganz großen, gepolstert, falls nichts mehr geht, dort kann ich immer noch sitzen. Ja. Während dem Rennen, bei jeder Pause, Desinfektion beispielsweise, ganz, ganz wichtig, alle 8-9 Stunden Radlhosen gewechselt. Also gibt's, und das ist ein Beispiel für einen von den Punkten auf der ganz langen Liste, wo es für jeden Punkt 5, 6, 7, 8 Dinge gibt, die man im Vorfeld tun kann und dann im Rennen tun kann. Und das war alles im Detail geplant. Und ich denke, das ist etwas, was viele nicht so gemacht haben, weil viele haben Fehler gemacht. Ich habe ja dann im Ziel ein paar getroffen, die es nicht geschafft haben. die mir dann erzählt haben, welche Probleme bei ihnen aufgetaucht seien. Und da habe ich mir gedacht, wenn man sich wirklich intensiv darauf vorbereitet, dann seien die Fehler eigentlich, die seien nicht nötig.
Das hätte man leicht vermeiden können. Ja. Hat es während dem Rennen Momente gegeben, wo du gedacht hast, so, es geht nicht mehr weiter, ich muss es lassen?
Also es, den Moment hat es nie gegeben, wo man gedacht habe, jetzt muss es lassen. Aber es hat zwei, dreimal so eine Situation gegeben, wo schon die Frage aufgetaucht ist, warum mache ich das eigentlich? Eine Situation, das war in den Rocky Mountains. Das war am vierten Tag. Ich war schon über 1500 Kilometer unterwegs. Die Wüste war hinter mir, war extrem heiß, Höchsttemperatur 51 Grad. Also schon ziemlich erschöpft. Wir haben technische Probleme gehabt am zweiten Tag. Zwei kaputte Radeln beispielsweise, eine große Umleitung. Das heißt, wir haben eine ganze Strecke neu planen müssen und so weiter. Und da komme ich in die Rocky Mountains rein und da kommt der Wolf Creek Pass, geht auf 3300 auf und ich habe dort eine Schlafpause gehabt von 2 Stunden. Nach der Schlafpause bin ich aufs Radl gestiegen, es war 21 Uhr sowas, es war schon dunkel und es hat in Strömen geregnet. Mhm. Und ich habe gewusst, jetzt wird es schwierig, haben aber gedacht, nicht so dramatisch, weil es geht ja gleich aufwärts und beim Auffahren kann ich mich aufwärmen. Habe mich aber getäuscht, es ist ungefähr 100 Kilometer noch flach gegangen und dann ist erst der Anstieg gekommen. Und es war dann nach Mitternacht, ich war über 3 Stunden unterwegs im strömenden Regen, es war eiskalt, ich habe die Finger nicht mehr gespürt, ich war total übermüdet und dann habe ich meiner Crew gesagt, jetzt kommt noch eine kleine Ortschaft vom Anstieg, machen wir dort bitte kurze Pause bei einer Tankstelle. Es war dann Tankstelle auf der linken Seite. Dort wollte ich einen heißen Kaffee, wollte mal reingehen, mir ein bisschen aufwärmen, trockene Sachen anziehen und einfach Pause machen. Wir kamen zur Tankstelle, die war auf der linken Seite. Jetzt war die Tankstelle geschlossen. Kein heißer Kaffee, kein Aufwärmen. Man hat dann meinen Campingsessel hergerichtet, habe mich hingesetzt, es war kein Dach, ich bin da im Regen gesessen, habe gezittert vor Kälte, vollkommen durchnässt und übermüdet. Und dann stelle ich mir so langsam die Frage, was tue ich jetzt eigentlich da? Jetzt war es so fein, im Hotelzimmer noch ein bisschen schlafen, warten, bis Wetter schön ist oder einfach ein paar Tage Urlaub machen, statt das Rennen zu fahren. Dann ist mir aber folgender Gedanke gekommen. Ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt locker aufhören. Das wäre jetzt nicht schwer. Aber Kinder, die Kinderlähmung haben, die können nicht die Entscheidung treffen. Die haben die Krankheit fürs Leben. Und was ich da jetzt durchmache, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was Kinder durchmachen. Die Kinderlähmung machen. Und da habe ich mir in Erinnerung gerufen, warum wir das machen. Unser Warum war, das Rennen zu finishen. Und mit dem Rennen Spenden zu sammeln zur Ausrottung der Kinderlähmung. Und immer dann, wenn es schwierig geworden ist, habe ich mir das in Erinnerung gerufen, warum wir das machen. Und ich habe es in einem Buch zitiert, Viktor Frankl, der ja 4 Konzentrationslager überlebt hat, der in den Konzentrationslager festgestellt hat, Gefangene, die noch irgendein Warum gehabt haben, irgendein Projekt, noch irgendeine Aufgabe, oder auch nur die Hoffnung gehabt haben, dass sie rauskommen und die Familie wiedersehen, die haben eine deutlich höhere Überlebenswahrscheinlichkeit gehabt, als diejenigen, die alle Hoffnung verloren gehabt haben. Und da hat der folgende Satz geprägt, wer ein Warum hat zum Leben, erträgt fast jedes Wie. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich in allem, was man macht, im Job, im privaten Leben, solange man ein Warum hat, haltet man ziemlich viel aus. Und das Interessante dabei ist, das Warum sollte irgendwas sein, das über das eigene Ich ausgeht. Irgendein größerer Zweck sein. Weil der limitierende Faktor ist eigentlich immer das eigene Ego. Mhm. Das heißt, wenn ich sowas nur für mich selber mache, dann fällt mir die Entscheidung viel leichter zu sagen, jetzt lass es. Aber wenn ich das mache für irgendwas Übergeordnetes, dann fällt mir das nicht so leicht. Dann habe ich irgendeine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und aus der kommt sehr viel Motivation.
Ich finde das so extrem spannend, weil während Sie reden, kommen mir ein paar Gedanken und weitere Fragen im Kopf, was mich einfach aus und innen außer interessieren. Und öfters ist es der Fall, dass, dass Sie das schon vorweggreifen. Meine Frage war die gewesen, glauben Sie, Sie hätten das weitergemacht, wenn Ihr Warum ein persönliches, intrinsisches war, kein größeres, dass zum Beispiel, ich mache das für mich, um mich zu challengen, um zu schauen, wie weit bringe ich meinen Körper. Das ist ja auch ganz ein anderes Warum, wie das wirklich das Starke von, okay, ich mache das und ich mache das jetzt fertig, weil Kinder, die von Kindern betroffen sind, nicht aufgeben können.
Ja, ich weiß es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit wäre sicher höher gewesen, dass sie irgendwann einmal aufgeben hätte. Übrigens, da gibt es ganz eine interessante Studie, und zwar hat man getestet bei Gewichthebern. Die hat man Gewicht heben lassen bis zum Muskelversagen, bis es einfach nicht mehr gegangen ist. Die haben aber Elektroden auf die Muskeln gehabt, und mit den Elektroden hat man dann mit Stromimpulsen die Muskeln stimuliert, und die haben noch kontrahiert. Mhm. Das heißt, gedanklich haben sie es nicht mehr geschafft, beziehungsweise bewusst haben sie es nicht mehr geschafft, aber durch Elektromuskelstimulation haben die Muskeln noch kontrahiert. Das heißt, dass der limitierende Faktor des Ego ist, hat ja die Aufgabe, im Grunde uns zu beschützen. Mhm. Aber wir haben noch Reserven, die wir anzapfen können. Mhm. Und da hat man auch festgestellt, Sportler, Extremsportler, die irgendwas machen, einen Marathonlauf beispielsweise, den sie nur für sich selber machen, die seien nicht so gut in der Lage, die letzten Reserven anzuzapfen wie diejenigen, die den Marathon laufen für jemand anders, für das Team, für die Familie, für die Kinder oder für einen übergeordneten Zweck. Das heißt, man kann Reserven, die letzten Reserven noch viel besser anzapfen, wenn man irgendwas macht für diesen übergeordneten Zweck.
Das Interessante ist, das ist ja alles nur mental. Der Körper ist in beiden Fällen genau auf der gleichen Auslastung. Mhm. Das heißt, wie viel von den ganzen Race Across America, das Sie denn sagen, ist wirklich das Mentale, die Einstellung und vor allem auch die Fähigkeit?
Christoph Strasser, der das ja 6-mal gewonnen hat, der sagt immer, ein Drittel Kopf, ein Drittel Körper und ein Drittel Team. Mhm. Und ich sehe das genauso. Die physische Voraussetzung, das ist eine Grundvoraussetzung, die muss ich haben. Mhm. Aber die reicht bei Weitem nicht, weil nach 4-5 Tagen will der Körper nicht mehr. Das heißt, da fängt dann das sich wirklich an, im Kopf zu entscheiden. Und eins, glaube ich, ist auch noch ganz, ganz wichtig. Es ist immer der Radlfahrer im Vordergrund. Es ist ein Solo-Rennen. Aber ganz entscheidend ist das Team. Mhm. Wir haben vor kurzem gesprochen, was die Rollen sein des Teams. Den Radlfahrer zu unterstützen mit allem, was er braucht, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Aber vor allem im zweiten Teil des Rennens kommt dem Team ganz, ganz eine wichtige Rolle zu, das ist die Motivation. Mhm. Und da muss die Stimmung im Team auch gut sein, damit sie in der Lage ist, den Radlfahrer zu motivieren. Mhm. Also Team ist sicher ein Drittel vom Erfolg.
Gut, eine tolle Sache, die außerher vor allem im zweiten Teil des Rennens, da kann sich der Rennfahrer nicht zu 100% immer wieder selber motivieren. Also da braucht man quasi ein Team, das einen beflügelt und das einen da mitzieht, oder? Ist das korrekt?
Ja, absolut. Und da ist es ganz entscheidend, wie man das Team zusammenstellt.
Wer hat das zusammengestellt? Sie?
Zum großen Teil ich selber. Und zum Teil, zumindest bei einem Begleitfahrzeug war das so, das war der Hubert, der bei mir im Rotary Club war, beziehungsweise Präsident war, und ich habe noch ein paar Begleiter gesucht, und der Hubert hat irgendwann mal gesagt, ja, eigentlich könnte man das vorstellen. Dann habe ich gesagt, okay, du bist an Bord, wir kennen uns schon ewig lang, und der passt super ein, ist super motiviert. Und ich habe gesagt, du brauchst aber noch 2 oder 3 Leute in deinem Auto. Deine Aufgabe ist es, such dir die Leute, von denen du dir vorstellen kannst, wo du 10, 11 Tage, fast den ganzen Tag im Auto sitzt gemeinsam, wo du durch extreme Situationen gehst, unter extremem Druck, Schlafentzug und so weiter, mit denen du zusammenarbeiten kannst, wo du weißt, das funktioniert einfach und von denen du glaubst, dass die sich fürs Ziel begeistern. So hat er sonst dann sein Team zusammengestellt und so haben wir eigentlich das gesamte Team zusammengestellt. Da gibt es einen Grundsatz, im Amerikanischen sagt man hire for skills and train for attitude. Das heißt, stell Leute ein nach den Fähigkeiten, nach den Qualifikationen, die sie haben, such die Besten und dann bring ihnen die richtigen Einstellungen, die richtigen Werte bei. Das funktioniert nicht. Ja. Eigentlich macht man es genau umgekehrt, nämlich hire for attitude and train for skills. Du musst Leute finden in einem High-Performance-Team, die sich für das Ziel begeistern, die gut miteinander können, das ist ganz, ganz wichtig, und die einen Optimismus haben. Das sind die ersten Kriterien. Und dann kommt die Frage, welche Qualifikationen haben sie. Aber wichtiger sind die Einstellungen und die Werte, die jemand mitbringt. Weil Fähigkeiten kann man lernen. Einstellungen, Werte, die kann man nicht lernen und die kann man auch nicht leichter verändern. Und deshalb ist da die Teamzusammenstellung ganz, ganz entscheidend. Und das ist mir wirklich super gelungen. Ich habe ein Team gehabt, die waren genial. Im zweiten Teil des Rennens waren sie so motivierend und auch so kreativ, wie sie mich haben motivieren können. Irgendwann einmal haben sie beispielsweise rausgekriegt, was mich unglaublich motiviert. Nach einer zweistündiger Schlafpause habe ich immer so ein, zwei Stunden gebraucht, bis ich wach geworden bin auf dem Radl. Da war es ganz schwierig, mich zu motivieren. Und da haben sie mir Videos gezeigt. Das erste Video, das ich gekriegt habe, das war der Christoph Strasser, der hat mir so ein Motivationsvideo geschickt. Und da haben sie gesehen, wie mich das motiviert. Und da haben sie die Welt in Bewegung gesetzt, mir solche Motivationsvideos zu schicken. Und da haben sie Videos aufgetrieben von Franz Klammer beispielsweise, vom Andy Schleck, vom Tour de France-Sieger, von Skifahren Österreich, vom Tiroler Landeshauptmann. Also Gott und die Welt. Und immer wenn es schwierig war, haben sie mir dann die Videos gezeigt. Und das zeigt einfach, das Team hat mehr getan, als ihre Aufgaben zu erfüllen. Die haben mehr getan als die 100%. Die haben von sich aus sich immer wieder gefragt, was können wir noch tun, damit wir gemeinsam das Ziel zu erreichen. Das heißt, die haben nicht Dienst nach Vorschrift gemacht.
Ja, und das kann man fast nicht lernen. Das muss aus dem Inneren kommen.
Das muss intrinsisch motiviert sein. Und da muss man eben vorher schon das Team so zusammenstellen, dass man die Leute hat, die sich zu 100% mit dem Ziel identifizieren und die Motivation mitbringen.
Ist das eine rationale Entscheidung von dir oder hörst du da auf dein Bauchgefühl, wenn du dein Team zusammenstellst?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist da ganz viel Bauchgefühl. Einfach ganz viel Intuition. Beispielsweise, was für mich schwierig war, Arzt zu finden. Es hat viele gegeben, die sich interessiert haben und dann aus allen möglichen Gründen hat es nicht funktioniert. Und irgendwann einmal hat meine Frau gesagt, eigentlich könnten wir es bei uns in der WhatsApp-Gruppe im Radlverein posten, ob nicht jemand einen Arzt kennt, der interessiert wäre. Dann meldet sich die Alex, ich habe sie gar nicht gekannt, die war neu beim Radlverein und sagt, du, ich bin eine Kinderärztin seit 3 oder 4 Jahren, ich würde das super gern machen, aber ich bin keine Sportärztin. Aber ich würde das, mich begeistert das, ich würde das super gern machen und alles, was ich da brauche, das kann ich mir selber beibringen. Ich kann mich da informieren und so weiter. Ich habe mit 2 oder 3 Minuten mit ihr am Telefon geredet und gewusst, das ist 100% die Richtige. Das hat mir einfach das Gefühl gesagt, weil sie einfach auch so sympathisch war. Und was aber für mich der ausschlaggebende Grund war, ist, als Kinderärztin ist sie nicht Sportärztin. Das ist klar. Und da gibt es schon ein paar Dinge, die man wissen muss. Sie hat so motiviert geklungen. Und sie hat dann jeden Podcast-Sitzfleisch von Christoph Strasser beispielsweise gehört. Sie hat sich eingelesen in der wissenschaftlichen Literatur. Sie hat sich dann beschäftigt in einer Intensität, die hätte ich von niemandem erwarten können. Und das hat mir einfach wieder gezeigt, wie wichtig es ist, Leute zu finden, die einfach begeistert sind von irgendwas. Und das war wirklich eine rein intuitive Entscheidung. Nach 2-3 Minuten habe ich gewusst, das passt.
Higher for Altitude. Ja. Mhm. Bewegen wir uns wieder ganz kurz gedanklich zurück ins Rennen. Ist das erdrückend für dich, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt 5000 Kilometer vor mir. Du bist an Tag 2, hast den Großteil noch vor dir und das riesige Ziel ist in großer Ferne. Mhm. Ist das demotivierend? Hast du da wieder kleine Tricks?
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Das eine ist, über das haben wir vorher gesprochen, das Ziel zu visualisieren. Wie wird es sein, wenn ich über die Ziellinie fahre beispielsweise? Da kommt viel Motivation raus. Aber was man nicht tun darf, ist sich die Frage stellen, wie weit ist es noch? Mhm. Wenn ich anfange, in Kansas zu überlegen, noch 2834 Kilometer, das führt zu Frustration. Mhm. Stattdessen runterbrechen in kleine Ziele, mhm, in Small Wins. Immer so kleine Zwischenziele, damit man das Gefühl hat, man kommt jetzt auf dem langen Weg Schritt für Schritt weiter. Das ist unglaublich wichtig. Und ich habe ja ganz eine andere Strategie gewählt beim Rennen. Es haben eigentlich alle ein Wohnmobil, wo sie die Schlafpause machen, wenn sie müde sind. Ich habe Hotels gebucht.
Ja.
Und das war für mich, ich habe das Rennen eingeteilt in 11 Etappen und habe Hotels gebucht. Und das war für mich mental unglaublich wichtig, weil wie ich gestartet bin in Oceanside, dann war nicht Annapolis das Ziel, sondern das erste Hotel in Salome in Arizona nach 540 Kilometern. Da muss ich hinkommen. Mhm. Da habe ich noch eine Schlafpause. Und nach der 2 Stunden Schlafpause war nicht das Ziel Annapolis, sondern das nächste Hotel in Flagstaff. Mhm. Und so habe ich mich von Hotel zu Hotel weiterkantelt. Mhm. Dann habe ich die Tagesetappe runtergebrochen in 8-9-Stunden-Einheiten, weil alle 8-9 Stunden hat mein Begleitfahrzeug gewechselt. Mhm. Und wenn das Begleitfahrzeug gewechselt hat, habe ich 15 Minuten Pause gekriegt. Mhm. Und die 8-9 Stunden habe ich runtergebrochen in 3-Stunden-Einheiten, weil alle 3 Stunden habe ich 5 Minuten Pause gekriegt. Mhm. Und die 3 Stunden habe ich runtergebrochen in 45-Minuten-Einheiten, weil alle 45 Minuten habe ich eine Flasche Flüssignahrung gekriegt. Mhm. Und das Flaschel Flüssignahrung alle 45 Minuten hat irgendwann einmal eine enorme symbolische Bedeutung für mich bekommen, weil wie ich von hinten dann gehört habe, das Begleitfahrzeug fährt langsam vor und es wird mir das Flaschel ausgereicht, habe ich gewusst, wieder 45 Minuten geschafft. Auf dem Weg nach Annapolis. Mhm. Es ist unglaublich wichtig, dass man so ein großes Ziel runterbricht in viele ganz kleine Ziele, dass man permanent das Gefühl hat, man macht einen Fortschritt.
Und wie machst du das im Beruflichen? Auch ganz groß die Ziele, Jahresziele, in Monatsziele, Wochenziele?
Ja, wenn ich große Projekte angehe, wie beispielsweise Buchschreiben, dann gibt es so Ziele wie viele Seiten pro Tag. Mhm. Und die sind so gesetzt, dass ich das Buch, wenn das Ziel ist, beispielsweise bei dem Buch war das Ziel, das Buch soll in 2 Monaten geschrieben sein, habe ich das runtergebrochen, wie viele Seiten im Tag pro Schnitt. Mhm. Das ist dann mein Tagesziel und wenn man das Ziel dann erreicht, ist man unglaublich zufrieden. Mhm. Oft mache ich es dann so, und das war auch beim Trainingsplan, dass ich versuche, das kleine Ziel überzuerfüllen. Mhm. Weil falls es am nächsten Tag nicht so gut geht, habe ich einen kleinen Polster, dann erreiche ich mein Wochenziel.
Aber am nächsten Tag darfst du dann ja auch wieder nicht zu wenig machen, weil du hast ja die 100%-Regel.
Ganz genau, das Buch habe ich in weniger als 2 Monaten geschrieben. Und meinen Trainingsplan habe ich auch übererfüllt, weil ich habe es normalerweise so gemacht, ich habe alle 2 Wochen meinen Trainingsplan gekriegt, das heißt ein 2-wöchiger Trainingsplan. Ich bin die Woche gestartet und habe mir gedacht, ich tue ein bisschen mehr heute, als im Plan steht, weil wenn es im Laufe der Woche, wenn irgendwas dazwischen kommt, erreiche ich mein Wochenziel. Mhm. Was eigentlich so gut wie nie der Fall gewesen ist. Und deshalb habe ich meinen Trainingsplan eigentlich immer ein bisschen überraffelt.
Mhm. Oh, der Levan, sehr gut. Jetzt stellen wir den kurz vor, der sitzt da auf dem Radl, entweder bei 50 Grad in der Wüste oder in der eisigen Kälte bei Regen oder wirklich in Kansas, wo es einfach immer geradeaus geht und keine Abwechslung gibt. Und der blickt jetzt vor aufs nächste kleine Zwischenziel. ist da nicht echt irgendwo die Stimme, die noch sagt, haha, nicht, ich weiß, du willst mich zwar motivieren auf das nächste 45-Minuten-Ziel, aber danach muss ich ja noch 10 Stunden in der in der Landschaft, wo es mir eigentlich aktuell, wo ich drunter so leid, machen. Wie bringst du die Stimme wieder raus?
Ich habe das gelernt beim Race Around Austria beim ersten Mal. Das ist ein Non-Stop-Rennen, 2200 Kilometer rund um Österreich. Ist ein beinhartes Rennen. Da waren wir so mehr als Hälfte des Rennens noch im Großglockner. Da ist richtig schwierig geworden, habe ich Knieschmerzen gekriegt, komplett übermüdet und enorme Knieschmerzen. Und da habe ich in Innsbruck Schlafpause geplant gehabt. Und es war so 3-4 in der Früh, da geht es durch das Inntal und ich habe enorme Knieschmerzen. Ich war komplett übermüdet und bin 2-3 Mal vom Radl abgestiegen und habe gesagt, es geht nicht mehr. Und der Soli, mein Crewchief, der hat mich gerade begleitet, er hat gesagt, du musst jetzt irgendwie nach Innsbruck kommen, es sind nur noch 30 Kilometer, das schaffst du irgendwie. Ich habe gesagt, es ist... Und wenn ich nach Innsbruck komme, was hilft es mir? Danach wird es richtig hart, weil da kommt das Kühtei. Mhm. Und dann kommen die Berge in Vorarlberg und das schaffe ich unmöglich. Und dann hat der Soli gesagt, denk nicht an das, was morgen ist. Mhm. Dein Ziel ist jetzt Innsbruck. Mhm. Du musst dort hinkommen, dann hast du die Schlafpause und morgen ist ein anderer Tag. Morgen heißt noch 1,5 Stunden schlafen. Irgendwie hat er mich nach Innsbruck gebracht. Ich habe dort... Sie haben mir dann ein bisschen mehr Schlafpause gegönnt, sogar bin aber selber aufgewacht nach 2-2,5 Stunden. Mhm. Bin aufs Radl gestiegen und Kühtei ist locker gegangen. Mhm. Und da habe ich gelernt, wie wichtig das ist, auszublenden, was morgen oder übermorgen ist, mhm, sondern auf das kurze Ziel sich zu fokussieren. Mhm. Und das war mal Lehre. Und das ist mir wirklich, das hat wirklich super funktioniert. Und ich glaube eben, der große Unterschied bei mir waren wirklich die Tagesetappen, weil ich, wenn ich in der Früh, das heißt nach 2 Stunden Schlaf, aufs Radl gestiegen bin, angefangen zu treten, nach ein paar Stunden habe ich mich angefangen zu freuen auf die Schlafpause im Hotel. Da geht es mir wieder gut und da muss ich hinkommen. Mhm.
Die Strategie war auch eine sehr besondere, auf die gehen wir jetzt ganz klar ein. Mhm. Ich denke noch ganz kurz an die 30 Kilometer vor Innsbruck. Wenn du dein Team und der Soli nicht gewesen war, dann hättest du es lassen wollen.
Ja.
Also auch nochmal, um zu unterstreichen, wie wichtig das Team ist, dass die da quasi mitgehievt hat nach Innsbruck und der Formel ist dann wieder gegangen.
Ja, definitiv. Also da ohne dem Team wäre nicht... wäre nicht mehr weitergefahren. Und da sieht man einfach, wie wichtig das ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Erstens, man muss Vertrauen haben in das Team, weil an der Startlinie in Oceanside gebe ich alle Entscheidungen ab ans Team. Ich vertraue, dass die richtigen Entscheidungen treffen. Umgekehrt muss das Team Vertrauen haben in die. Mhm. Weil wenn du spürst, die trauen dir das nicht mehr zu, dann verlierst du auch relativ schnell dein Selbstvertrauen. Das heißt, dein Team muss auch an die glauben. Mhm. Das ist extrem wichtig.
Ist das etwas, was wiederum einfach die Einstellung ist? Oder ist das etwas, was du vorher deinem Team natürlich schon beweisen musst? Auch ich habe mich vorbereitet, ich habe meine Sachen abgehakt, ich bin da jetzt fit für das Rennen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du da ansprichst. Ich glaube, und wenn wir das jetzt ein bisschen als generalisieren als Führungskraft, ich muss einfach in der Lage sein, mein Team zu überzeugen, ich habe alles getan, was notwendig ist. Ich habe mich gewissenhaft vorbereitet. Ich habe die Voraussetzungen dafür. Das heißt, das Team muss wirklich daran glauben, dass ich als Radlfahrer oder als Führungskraft alles getan habe, was ich tun kann, um das Ziel zu erreichen. Ja. Wenn das Team das Gefühl hat, boah, so gut hat er sich nicht vorbereitet, so gut organisiert und geplant ist das alles nicht, dann wird es schwierig.
Das hängt vielleicht auch ganz viel mit Verantwortung übernehmen zusammen, oder? Sie haben ja ganz viel auch Verantwortung übernommen für alles, das in der Vorbereitung und in der Planung gemacht worden ist. Auch ganz, ganz viel selber gemacht, oder?
Ich habe viel selber gemacht, allerdings alles besprochen mit dem Zoli, mit meinem Crewchief. Mhm. Und mit einem engeren Kreis, wo wir die Strategie besprochen haben, wo wir mit der Ärztin habe ich natürlich viel besprochen, mit meiner Frau habe ich viel besprochen, also mit einem engen Kreis haben wir das alles im Detail besprochen und wir haben ganz viele Crew-Meetings gemacht, wo wir alles gemeinsam durchgegangen sind, immer wieder diskutiert, warum wir was machen, was wir machen und so weiter, was die Rollen sind von den Einzelnen. Und ich glaube, da hat schon jeder das Gefühl gekriegt, wir seien extrem gut vorbereitet als Team und es kann eigentlich nicht viel schicken.
Mhm. Was da vor allem viel besprochen worden ist, ist auch eine Strategie und Taktik. Mhm. Und die war schon eine Besonderheit, hat auch für viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit gesorgt, weil auf einmal da das Team mit dem Österreicher das anders macht wie alle anderen. Gib uns ganz kurz den Vergleich von deiner Strategie mit der normalen Strategie.
Ja, die normale Strategie ist so wenig wie möglich schlafen. Mhm. So wenig wie möglich Stehzeiten, weil jede Minute, die ich nicht auf dem Radl bin, ist verlorene Zeit. Und Zeit ist unglaublich wertvoll. Es gibt Karenzzeiten, wenn ich den nicht erfülle, wäre ich aus dem Rennen genommen. Mhm. Ich habe maximal 12 Tage Zeit. Mhm. Und wenn das Ziel nicht erreiche in 12 Tagen, dann habe ich Pech gehabt. Schauen wir es uns vielleicht an, anhand der Strategie von Christoph Strasser, der einen Streckenrekord haltet von gut 7,5 Tagen, was unvorstellbar ist. Christoph Strasser fährt mal die ersten 36 Stunden ohne Pause. Mhm. Dann hat er so, ich glaube, 20 Minuten Schlafpause. Dann die nächste hat er nach, glaube ich, 48 Stunden oder sowas. Wieder nur ganz kurze. Also ganz extrem wenig Schlaf, weniger als eine Stunde am Tag, ganz wenig Stehzeiten. Geschlafen wird im Wohnmobil, geschlafen wird normalerweise in der Nacht. Meine Strategie war, ich bin so ungefähr 20 Stunden pro Tag am Radl. Mhm. Das heißt 4 Stunden Pausen, alle 3 Stunden, alle 9 Stunden und dann die Schlafpause im Hotel. Und bin auf 2,5 Stunden Schlaf im Schnitt gekommen, was sehr, sehr viel ist. Die erste Schlafpause habe ich nach 20 Stunden gemacht.
Als Einziger?
Als Einziger. Und ich habe immer über Mittag geschlafen. Mhm. Die meisten anderen in der Nacht. Und ich habe mir das gut überlegt, weil man gedacht habe, versuchen eigentlich alle die Strategie der Besten oder von Christoph Strasser zu kopieren. Mhm. Das mag für ihn funktionieren. Der hat er ja über Jahre entwickelt und der baut auf seine persönlichen Voraussetzungen auf. Mhm. Meine Überlegung war, ich habe ja nicht das Ziel, das Rennen zu gewinnen, sondern ich will sicher ins Ziel kommen und nicht als Zombie, sondern als Mensch und ich will mit meiner Crew das Rennen auch, soweit es geht, genießen können. Mhm. Und dann war die Überlegung, ich mache lange Schlafpausen, ich mache relativ viele Pausen untertags, damit ich mich regenerieren kann. Die erste Schlafpause noch 20 Stunden und Schlafpause über Mittag, weil da ist es am heißesten. Mhm. Und ich habe gewusst, dadurch wäre ich am Anfang extrem zurückgefallen, weil während ich schlafe, fahren die anderen ja weiter. Dadurch, dass ich besser regeneriere, werde ich aber im zweiten Teil des Rennens wieder ein bisschen aufholen können. Und ich war in Salome, das war die erste Schlafpause, nach der Schlafpause. Vor der Schlafpause war ich an vierter Stelle. Mhm. Nach der Schlafpause an 24. glaube ich. Mhm. Und dann hat man gesehen, dass ich von Time Station zu Time Station aufhole und dann im Ziel war ich Dritter in meiner Kategorie und Sechster insgesamt. Übrigens, es haben weniger als 40% gefinisht, weil es ein hartes Rennen war. Deshalb ganz eine andere Strategie. Und die Lektion für mich war, als Underdog, und das war ich als 53-jähriger Universitätsprofessor, ist man ein Underdog bei so einem Rennen, kann man mit den Weltbesten mitfahren, aber nicht, wenn ich deren Strategie kopiere, die für sich perfektioniert haben. Ich muss mir erst einmal überlegen, was ist mein Ziel, was ist die richtige Strategie für das Ziel und was ist dann die Strategie, die für mich, für meine körperlichen Voraussetzungen, für meine Ziele wirklich passt. Mhm. Und da war die Strategie wirklich, die hat funktioniert.
Hat es Sie überrascht, dass das so gut aufgegangen ist?
Mit
den Platzierungen wirklich?
Nein, also von den Platzierungen her, das hätte man jetzt eigentlich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Dass die Strategie funktioniert, das hat mich nicht überrascht, weil ich habe auch vor dem Rennen einmal ein Video gepostet, habe allen, die mich verfolgt haben, erklärt, was die Strategie ist, damit sie nicht erschrecken, wenn ich am Anfang so weit zurückfall. Sondern ich habe gesagt, ja, das ist eben meine Strategie. Viele Pausen, vor allem auch relativ früh, damit ich regenerieren kann und dann im zweiten Teil des Rennens hoffentlich aufholen kann. Und genau so hat es auch funktioniert.
Mhm. Ein Teil von der Strategie war auch, Probleme zu lösen, solange sie noch klein sind. Ja. Erzähl uns darüber ein bisschen.
Ja, das... Die Idee stammt eigentlich aus ganz interessanten Studien, Broken Windows Phänomen. Und zwar in amerikanischen Straßenzügen hat man das beobachtet, wenn ein Haus verlassen wird und eine Scheibe wird eingeschmissen und die Scheibe wird nicht sofort repariert, dann ist wahrscheinlich, dass am zweiten Tag jemand anders die nächste Scheibe zerstört. Wird die nicht repariert, dann geht es plötzlich ganz schnell und alle Scheiben sein zerschlagen. Habe ich so ein Haus stehen, dauert es nicht lang, bis die ersten Leute ausziehen, weil sie merken, da verfällt alles. Jetzt ziehen die aus und dann geht es weiter. Und die Lektion ist raus, löse Problem, solange es klein ist. Das heißt, wenn so eine eingeschlagene Scheibe ist, repariere sie sofort, weil sonst gerät es ziemlich schnell außer Kontrolle. Und genau das habe ich auch gemacht. Und zwar bei allen Problemen, die auftauchen. Und so die klassischen Probleme... Oder ganz schwierige sein Sitzprobleme und Schirmersneck. Schirmersneck heißt, dass irgendwann einmal die Nackenmuskulatur versagt und meinen Kopf nicht mehr halten kann. Und das ist dann ein Grund, warum viele aufgeben müssen. Und da haben wir uns im Vorfeld überlegt, was sind so die ersten Signale für die Probleme. Und wenn die auftauchen, sofort reagieren. Und wir haben auch sofort, wie die ersten Sitzbeschwerden aufgetaucht sind, sofort reagiert. Wie ich die ersten Probleme mit dem Nacken gehabt habe, sofort reagiert. Es ist nichts eskaliert. Wir haben alles immer unter Kontrolle gehalten, weil wir eben sofort reagiert haben. Was manche, und da habe ich auch wieder im Ziel mit zwei, drei gesprochen, die aufgeben haben müssen. Schirmersneck beispielsweise hat einer aufgeben müssen. Das kommt ja nicht unangekündigt. Es fängt an, man merkt es, Nacken tut weh und so weiter. Und das Problem ist dann oft, dass man es ignoriert und sich denkt, wird schon nicht so schlimm sein. Nur wenn das dann wächst, das Problem, irgendwann mal eskaliert es und gerät außer Kontrolle. Und da ist einfach wichtig, auf die Signale schnell zu reagieren und das Problem zu lösen, solange es klein ist.
Das heißt, wenn man das jetzt auf ein Unternehmen beziehen hat, wenn es irgendwo heiß wird, die Ursache herausfinden und lösen, bevor das da zu einem Feuer.
Ganz ein triviales Problem, Konfliktlösung. Wenn ein Konflikt auftaucht, am besten gleich lösen, solange das noch klein ist. Wenn der eskaliert, dann ist irgendwann einmal außer Kontrolle. Oder wenn ich beispielsweise dann glaube, dass es wichtig ist, dass wir ein paar Werte haben, an denen wir uns halten, Prinzipien haben, an denen wir uns halten. Wenn ich merke, Mitarbeiter halten sich nicht dran, dann darf ich das nicht ignorieren, dann muss ich reagieren, weil wenn ich das ignoriere, ist das Signal, ist ja nicht so wichtig. Und irgendwann einmal kann ich das nicht mehr reparieren.
Ja, also die ganzen wirklich die Kleinheiten und Feinheiten, wo man denkt, ach, ist das nicht so schlimm, warum erwähnt er denn da das überhaupt? Aber das ist schon ein starker Hintergedanke, warum das so wichtig sein. Wenn wir bei den Kleinheiten sein, ich habe gelesen, dass es sogar einen Unterschied macht, ob du bei den Rennen das Trikot offen oder zu hast.
Ja.
Und das sind auch Sachen. Was sind jetzt 40 Minuten? Nein, fast 40 Minuten waren die Arme rasieren, oder?
Genau,
also ja. Wenn wir sagen, okay, Race Across America, ja. Wenn ich die Arme als Mann rasiert habe oder nicht, macht allein das Detail 40 Minuten am Endlinie Unterschied.
Ja, da gibt's, ist alles getestet worden im Windkanal, also bis zu 40 Minuten, das hängt immer davon ab, welche Geschwindigkeit man fährt, aber bis zu 40 Minuten, aber lass es 20 sein, sind 20 Minuten. Und da gibt es ganz viele Sachen. Christoph Strasser war einmal im Windkanal bei Specialized, um zu testen, was ist das richtige Setup, was ist die richtige Sitzposition beispielsweise, am aerodynamischsten zu sein, um am schnellsten zu sein. Und da hat man festgestellt, irgendwas, was einen enormen Effekt hat, unsere Tante ist, nichts kostet. Weil ich kann Tausende ausgeben für das aerodynamischste Radl, für die aerodynamischsten Felgen, alles Mögliche. Aber irgendwas, was einen Rieseneffekt hat, aber nichts kostet, ist das Trikot zu machen. Mhm. Aerodynamisch hat das einen enormen Effekt. Mhm. Und da kannst du ausrechnen, wie viel Zeit das bringt bei so einem Rennen. Und da war die Idee dahinter, Marginal Gains, nämlich die Summe der kleinen Verbesserungen, kann einen enormen Unterschied machen. Also die 20 oder 40 Minuten rasiert Arm, was ist das auf 11 Tage? Mhm. Aber nimm Aerosocken, da hast du den gleichen Effekt. Nimm einen richtigen Helm, hast du den gleichen Effekt. Mach das Trikot zu, hast du ein paar Stunden. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man optimieren kann. Oder auch im Ablauf beispielsweise. Wenn ich eine kurze Pause gemacht habe, ich habe mich ja dann oft umgezogen, wenn da nicht alles richtig sortiert ist, dann kann es sein, dass die Crew eine Minute lang irgendwas sucht. Mhm. Die eine Minute macht es nicht aus. Aber wenn ich alle 3 Stunden eine Pause mache und alle 3 Stunden eine Minute verliere, dann summiert sich das. Und die Summe von kleinen Verbesserungen, das werden Stunden. Mhm. Und das Wichtige ist dann nicht das einzelne kleine Detail, es macht die Summe der kleinen Details aus. Und noch wichtiger ist die Einstellung dahinter. Mhm. Weil nämlich, wenn ich die Einstellung habe, alles zu perfektionieren, zu Optimierung, dann mache ich das in allem. Mhm. Und dann kommt die Summe der kleinen Verbesserungen. Und ich kann einen Riesenunterschied ausmachen. Jetzt mag sich jemand denken, ja, was machen jetzt ein paar Stunden aus bei 5000 Kilometern? Es gibt viele, die 12 Tage nicht schaffen, weil ihnen 2, 3, 4, 5 Stunden fallen. Mhm. Und da mache ich das Trikot zu und rasiere mir die Arme. Und dann sind das die paar Stunden. Oder, was noch überzeugender ist, rasierte Arme, das sind 20 Minuten. Mhm. Wir viele täten viel Geld dafür geben bei dem Rennen, dass sie mal 20 Minuten schlafen dürfen. Mhm. Also lieber investiere die 20 Minuten in Schlaf, als dass ich die Arme nicht rasiere.
Ja, auf jeden Fall. Extrem interessantes. Das man nicht meinen, aber da kommt es auch wieder darauf an, seine Hausaufgaben zu machen, den Research und die ganze Lese- und Weiterbildungsarbeit, die sie da eingesteckt haben, um genau die Sachen zu identifizieren und danach halt auch das Bewusstsein und die Sachen zu schätzen und zu
ändern. Ja, und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, das eine ist natürlich das große Ziel, die richtige Strategie zu haben. Und wir unterschätzen, wir überbewerten dann oft die Strategie und unterschätzen, wie wichtig die kleinen Details sind. Mhm. Weil wir denken, wenn wir das Ziel haben, die richtige Strategie, dann vernachlässigen wir aber die Detailarbeit. Und da muss man eine Besessenheit entwickeln, der Perfektion.
Perfektionismus wird oft nachgesprochen, der bremst einem, der bewirkt, dass man Sachen nicht zu Ende führt, dass man einfach stehen bleibt. Jetzt sagen Sie, einen gewissen Perfektionismus braucht es für Extremleistungen. Wie sehen Sie das? Was ist der richtige, das richtige Maß?
Danke für den Punkt, weil der ist ganz wichtig. Vorher kommt die Strategie. Mhm. Wenn die feststeht, dann fange ich an zu optimieren. Mhm. Perfektionismus brauche ich nicht in allem. Mhm. Perfektionismus brauche ich in dem, was wichtig ist für die Strategie.
Mhm. Okay, also anstatt sein 40 Seiten Handbuch perfekt zu designen, lieber ein bisschen mehr Perfektionismus, wenn es darum geht, den richtigen Sattel auszuwählen.
Genau.
Okay, sehr gut. Jetzt haben wir ein langes Gespräch geführt von Extremleistungen, von hartem Training, Disziplin, Strategie, Team und allem, was da noch dazugehört. Wie wichtig ist jetzt die Regeneration?
Das
und auch mal das Ganze nicht zu machen.
Ja. Regeneration im Training ist ein fixer Bestandteil. Das heißt, Pause ist Bestandteil des Trainings. Mhm. Das weiß jeder Spitzensportler, das weiß jeder Trainer, das weiß jeder Sportwissenschaftler, weil der Trainingseffekt erst in der Pause eintritt. Mhm. Erst dann, da gibt es die Superkompensation, das heißt, ich habe hartes Training gehabt, mache Pause und in der Pause erstens repariert sich der Körper wieder und stellt sich dann ein auf hohe Belastung. Und Superkompensation heißt, ich bin nach der Pause nicht nur in der Lage, die Leistung zu erbringen, die ich vorher erbracht habe, sondern mehr. Das ist die Superkompensation. Und das ist was, was im Sport wichtig ist. Und im Management oder allgemein im Leben, glaube ich, bei sehr leistungsorientierten Menschen unterschätzt wird. Wenn ich mit Führungskräften sprich, habe ich oft den Eindruck, dass die glauben, je mehr sie arbeiten, umso besser ist es. Es ist ein grundlegendes Missverständnis. Ich brauche auch im Job die Pause, die Regeneration, um mich zu erholen, um langfristig leistungsfähig zu sein. Da gibt es ganz interessante Studien. Eine beispielsweise sagt, wenn jemand mehr als 55 Stunden pro Woche arbeitet, dann sinkt die Produktivität pro Stunde. Das ist klar, weil man einfach ermüdet wird. Jemand, der über 75 Stunden pro Woche arbeitet, ist gleich produktiv wie jemand, der 55 Stunden arbeitet. Aus einem ganz einfachen Grund. Aha. Die zusätzlichen Stunden, die sind ja weniger produktiv und dem fehlt die Regeneration. Mhm. Also Regeneration ist ganz, ganz wichtig. Schlaf, enorm wichtig. Im Training ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Sport. Mhm. Schlaf ist Regeneration. Es gibt auch ganz interessante Studien. Viele Manager rühmen sich, dass sie mit 4-5 Stunden Schlaf auskommen. Kompletter Blödsinn. Mhm. Jemand, der mehr als 20 Stunden wach ist, fängt an zu handeln und zu entscheiden, wie er leicht betrunkener. Es gibt Studien dazu. Man verliert auch langsam die Selbstkontrolle. Man ist nicht mehr wirklich entscheidungsfähig. Das heißt, Regeneration, Schlaf, das sind ganz, ganz wichtige Erfolgsfaktoren.
Ja, ich meine, das mag für viele noch verständlich klingen, wenn ich nach dem harten Training, wo ich überall Muskelkater habe, einmal schlafen muss, damit sich die Muskeln regenerieren. Mhm. Aber wie Sie sagen, was die meisten nicht verstehen, ist, dass ich nach einem 10-12 Stunden Arbeitstag auch die Regeneration brauche.
Mhm. Ja, und da gibt es ja ganz einfache Tipps. Es gibt im Training gibt's unterschiedliche Zyklen, Mikrozyklen, Makrozyklen und so weiter. Also Mikrozyklus ist ein Tag pro Woche beispielsweise. Trainingspause, dann hat man 3 Wochen steigende Intensität, die vierte ist wieder locker und einmal im Jahr 3 Wochen relativ wenig. Mhm. Im Grunde im Beruf genau das Gleiche. Mhm. Mikrozyklen heißt beispielsweise so alle 90 Minuten einmal eine kurze Pause machen. Mhm. Richtige Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Einmal in der Woche mal mindestens 2 Tage reine Regeneration machen, dann wirklich einmal einen Erholungsurlaub, wo man nicht arbeitet und das auch bewusst zu machen und bewusst abzuschalten. Das sind schon ganz entscheidende Erfolgsfaktoren.
Was machen Sie, um abzuschalten? Für viele auch stark berufstätiger, karrierebewusste Leute ist eben das Abschalten, vielleicht so ein leichter Sport, ein Wandern, ein unbeschwertes Training. Ja. Bei Ihnen ist das Training aber auch wieder leistungsorientiert. Ist das technisch ein Abschalten für Sie oder haben Sie eine andere Art abzuschalten?
Es ist tatsächlich, Training ist natürlich leistungsorientiert, aber nicht jedes Training.
Okay.
Es gibt auch Regenerationstrainings. Mhm. Das heißt, wo man mit ganz niedriger Herzfrequenz trainiert und das ist Training, bei dem man sich erholt. Mhm. Und das sind dann Trainingsfahrten oder Einheiten, wo ich auch wirklich regeneriere, auch mental regeneriere. Das heißt, erstens ist für mich Sport, wenn man so einen kopflastigen Job hat wie ich, dann ist Sport natürlich der ideale Ausgleich. Und jetzt habe ich noch ein Fahren verloren.
Ja, haben Sie sonst noch irgendeine Leidenschaft zum Abschalten oder eine besondere Technik?
Genau, danke, das wollte ich sagen. Ja, mentale Techniken, Meditation beispielsweise, okay. Atemtechniken. Das habe ich mir angewöhnt in ganz intensiven Trainingseinheiten und Wochen, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich wirklich physisch sehr gefordert, jetzt schlafe ich nicht mehr gut und ich muss regenerieren, sag mal meine Sportuhr beispielsweise. Da habe ich dann angefangen mit Mentaltechniken, mit Meditation und Atemtechniken. Das sind ganz, ganz einfache Techniken, wo man relativ schnell abschalten kann, regenerieren kann, sich erholen kann.
Gibst du ganz schnell einen Einblick? Was ist Ihre Lieblingsatemtechnik?
Das ist ganz, ganz einfach. Bewusst, langsam bewusst ein- und ausatmen. Mhm. Sich aufs Atmen zu konzentrieren. Und das macht man einmal eine Minute, zwei Minuten, drei, vier Minuten. Wenn man das macht, dann fängt man schnell an, sich zu entspannen.
Mhm. Okay, und das geht wirklich auch in kurzen Abständen, so 3, 4, 5 bis 10 Minuten, einfach die Gedanken mal auf die Atmung
bringen. Genau, einfach mal auf das Atmen konzentrieren. Das ist ganz, ganz was Einfaches. Mhm. Kann jeder machen. Immer dann, wenn man gestresst ist, oder auch wenn man nicht einschlafen kann, weil einem so viel durch den Kopf geht, dann ist es so, sind so Atemtechniken oder so Atemübungen ideal.
Mhm. Zum Schluss möchte ich noch kurz ansprechen, auch das ganze tolle Projekt eines deiner großen Warums und die wirklich beträchtliche Summe von über 4 Millionen Euros, die Sie und das gesamte Team natürlich Firmen ausrottender Kinderlähmung gesammelt haben. Mhm. Willen Sie uns vielleicht kurz ein, zwei Sachen darüber erzählen, warum Ihnen auch das besondere Projekt so am Herzen liegt?
Ja, ich bin ja Rotarier und das ist ein rotarisches Projekt. Rotary hat 1985 sich ein ganz großes Ziel gesetzt, Kinderlähmung auszurotten. Und das wäre nach den Bocken die zweite Krankheit, die ausgerottet ist. Damals hat es pro Jahr so 350.000 Neuinfektionen gegeben weltweit in über 100 Ländern. Mittlerweile ist die Anzahl der Neuinfektionen um 99,9% reduziert worden. Rotary hat Milliarden an Spendengelder aufgebracht und hat sich engagiert in Impfungen. Jetzt gibt es noch zwei Länder, Afghanistan und Pakistan, wo es dieses Virus gibt und pro Jahr wirklich überschaubare Anzahl von Fällen, weniger als 100. Aber es ist noch ein Kraftakt, das Ziel zu erreichen. Und wir haben das Projekt 2016, sind wir das erste Mal gefahren. Bob McKenzie, Amerikaner, hat ja das Team gegründet. Der war ja 2022 dann in der Begleitung mit dabei. Der hat ja das Team gegründet mit dem Ziel, Race Across America zu fahren und Spenden zu sammeln zur Ausrottung der Kinderlähmung. Und über die Jahre, wie du gesagt hast, sind dann über 4 Millionen zusammengekommen.
Ja, sehr bemerkenswert. Ich darf noch gerne was anhängen, und zwar, Sie nennen es öfters, steht im Buch und in diversen Interviews auch. Es scheint, als wären Sie sehr stolz drauf, auch Rotarier zu sein und eben Mitglied im Rotary Club in der ganzen Community zu sein. Was macht Sie zusammen so besonders stolz? Was finden Sie an dem ganzen Konzept auch so toll? Ja?
Mhm. Rotary hat erstens einmal ist eine recht alte Organisation. Mhm. Es gibt Rotary Clubs weltweit. Und Rotary ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich regelmäßig treffen, einmal pro Woche, um Freundschaft zu pflegen. Wir haben ein paar Werte, Es geht um Wohltätigkeitsprojekte, das heißt, was Gutes zu tun. Und es gibt viele, viele Spendenprojekte. Und als Rotarier ist man in einer weltweiten Familie überall, egal wo man hinkommt. Es gibt Rotary-Clubs, man kann dort jederzeit hingehen. Man ist immer aufgenommen, man trifft Menschen, man trifft Freunde. Und Rotary ist einfach eine schöne Gemeinschaft von Menschen, die sich regelmäßig treffen und das Ziel haben, Gutes zu tun.
Sehr inspirierend. Es gibt nun natürlich, es gäbe so mal so, noch ganz viele weitere Facetten. Wir haben jetzt gedacht, das Race Across America ein bisschen vertiefen. Sie haben dann noch viele weitere Bücher geschrieben, auch im Managementbereich, im strategischen Bereich, seien auch Referent für digitale Disruption und ganz, ganz viele Sachen. Das würde ich jetzt den heutigen Podcast mal außen vor lassen und möchte noch mit einer persönlichen Frage auch abschließen. Und zwar, was ist jetzt Ihr nächstes Ziel? Nach dem Race Across America war das Ziel das Buch. Das haben wir da vor uns stehen. Das High Performance Mindset von Kurt Matzler. Das gibt es auf Amazon, das gibt es in diversen Buchhandlungen. Und wo geht jetzt weiterhin die Reise noch hin?
Ja, in 2 Tagen startet mein nächstes Projekt, North Cape 4000, Radlrennen von Turin zum Nordkap, 4300 Kilometer. Unsupported, das heißt ohne Begleitung, ist eine ganz andere Herausforderung und mein Ziel ist es, die 4300 Kilometer in 2 Wochen zu schaffen.
Ohne Begleitung, ohne die 4 Begleitfahrzeuge, die jetzt beim Race Across America mitmachen.
Genau, so ist es. Ich habe auf dem Radl, ich habe es gerade vorher abgewogen, 6,5 Kilo Gepäck dabei. Alles, was ich brauche an Bekleidung, an Ersatzmaterial beispielsweise für diese 2 Wochen unterwegs, muss ich halt dann schauen, wie ich zu essen und zu trinken und zum Schlafen komme. Aber wird schon irgendwie gehen.
Mhm. Boah, gratuliere. Alles Gute auf jeden Fall und ganz viel Erfolg.
Danke.
Herr Matzler, vielen Dank für das tolle Interview. Es freut mich, dass Sie uns Ihre Zeit dort bereitgestellt haben und so viel Mehrwert mitgeben haben, wirklich vom unschätzbaren Wert für jeden aus der Community, der eine bessere Version von sich selber kreieren möchte. Wo kann man vielleicht Ihre zukünftigen Tätigkeiten auch verfolgen am besten?
Am besten über Facebook und LinkedIn, da bin ich sehr aktiv und poste regelmäßig, was es Neues gibt. Und jetzt auch meine Reise zum Nordkap werde ich auf Facebook versuchen, gut zu dokumentieren und jeden Tag kurz berichten, wie es geht.
Auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank.
Danke auch.